Weinstock bist du, wir sind die Reben. So haben wir es gerade gesungen. Rudolf Kasulke 1994 hat es komponiert, dieses Lied. Und Rudi Kasulke war ja lange Mitglied unserer Gemeinde. Wie schön, dass wir ihn mit diesem Lied auch wieder in Erinnerung bringen. Und ich habe heute Morgen nochmal jemand ganz anders mitgebracht. Das ist Gustav Ganz. Der steht normalerweise im Garten des Pastorats. Den habe ich heute mal mitgebracht zum Gottesdienst. Ich möchte euch gleich noch eine Geschichte erzählen, wo Gänse drin vorkommen. Aber ich dachte so, gerade auch bei den Bekanntmachungen, die wir gehört haben, diese Formation der Gänse, wenn die so miteinander unterwegs ist, ist ja wirklich eindrucksvoll. Vorne fliegt jemand vorweg und wenn der nicht mehr kann, wird er abgelöst. Und so schafft man es gemeinsam, weite Distanzen zu bewältigen, weil man eben im Miteinander in Formation unterwegs ist und immer wieder auch im Windschatten des anderen Kräfte sparen kann. Ein oft zitiertes Bild für Gemeinde. Und wir haben gerade bei den Bekanntmachungen gehört, wie wichtig es ist, so miteinander unterwegs zu bleiben. Wir haben gehört von Schwester Koch, von Bruder Thesen, in welchen Lebensherausforderungen sie momentan stehen. Und das ist ja manchmal wirklich verrückt. Du kommst in den Gottesdienst und kommst mitten heraus aus den Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten des Lebens. Du erhoffst, neue Kraft von Gott zu empfangen. Aber der Alltag, der ist manchmal auch so irre, so widersprüchlich, so anstrengend. Wie gut ist es da, Gemeinde zu haben, einander wahrzunehmen, zusammen unterwegs zu sein und sich immer wieder auch zu ermutigen. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du das so heute Morgen erleben kannst, aus welchem Alltag auch immer du hierher kommst, dass dir dieser Gottesdienst gut tut, dass du Kraft tanken kannst im Lobpreis, in der Anbetung Gottes und dann auch in den Begegnungen hinterher im Foyer. Heute ist der Sonntag Jubilate. Und da sind wir aufgefordert, uns über die Neuschöpfung in Christus zu freuen, darüber zu jubilieren. Aber wie ich das gerade schon angedeutet habe, manchmal ist es so, dass wir eine geistliche Wahrheit kennen und auch glauben. Wir reden davon, dass wir in Christus neu geworden sind, aber manchmal ist das Alte vordergründig oder eben auch die eigene Schwachheit, das eigene Versagen, die Mittelmäßigkeiten. Und da sind manchmal zwei solche Pole, die sich auch ein Stück weit widersprechen. Neu werden in Christus, Heiliger Geist in uns. Aber dann, im nächsten Moment, sind wir von allen guten Geistern verlassen. Und Gott ist vielleicht auch gefühlt weit weg. Ja, das muss man schon so unter einem Hut bringen. Und da merke ich, dass es so wichtig ist, Gemeinde zu haben, um sich immer wieder auch gemeinsam zu erinnern und sich gegenseitig aufzuhelfen. Und nichts ist schlimmer, liebe Geschwister, wenn es bei diesen ganzen Glaubenswahrheiten nur um solche theoretische Wissensmerkmale bleibt. Wenn das irgendwo einsortiert ist in irgendeinem imaginäres Regalsystem und dann im Alltag gar keine Relevanz mehr hat. Wenn Glaube zum Dogma reduziert wird und wir dann doch im Alltag nur uns selbst genügen. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat mal eine Geschichte erzählt. Und jetzt komme ich hier zum Kumpel, der da vorne steht. Der hat mal gesagt, manche Christen gleichen einem Haufen schnatternder Gänse, die auf einem wunderbaren Hof leben. An jedem siebten Tag wird eine festliche Parade abgehalten. Im Gänsemarsch versammelt sich das stattliche Federvieh und dann steht ein Gänserich auf dem Zaun und schnattert mit ergreifenden Worten über das Wunder der Gänse. Immer wieder kommt er auf die herrlichen Zeiten zu sprechen, in denen einst die Gänse zu fliegen wagten und dabei ganze Erdteile überquerten. Der Gänserich lobt die Schöpfermacht und Größe Gottes, der den Gänsen große Flügeln und sicheren Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind alle tief beeindruckt, senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper. Auf dem Weg nach Hause loben sie noch lange das Wunder der Gänse. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Sie machen nicht einmal den Versuch. Sie fliegen nicht. Denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Das Korn ist gut, der Hof ist sicher. Diese Geschichte hat Søren Kierkegaard mal erzählt. Und man kann die in ganz verschiedene Richtungen auslegen. Aber ich denke, so geht es uns Christen tatsächlich häufig. Wir wissen um bestimmte Dinge, aber was setzt uns in Bewegung? Wie können wir das abrufen, was Gott in uns hineingelegt hat? Diese Geschichte korrespondiert auch gut mit der Lesung, die wir vorhin hörten, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, genau. Wir wollen ganz bei Jesus bleiben, um dann aber auch uns von Jesus in Bewegung setzen zu lassen und zu erleben, dass seine Kraft in uns zur Entfaltung kommt. Anwendungsbereiche gibt es viele. Zum Beispiel wissen wir um die sogenannte Nächstenliebe. Aber praktizieren sie nicht immer. Wir reden viel darüber, dass die Liebe uns Christen eigentlich auszeichnen müsste, dass sie erlebbar wird, dass die Liebe mit einem Flügelschlag auch Grenzen überwindet. Doch die Realität ist anders. Man geht nach Hause wie die Gänse, das Korn ist gut, der Hof ist sicher. Und dann schirmt man sich auch so ein bisschen ab von Menschen oder von Themen, die die Nächstenliebe vielleicht brauchen. Die Frage ist immer, wie können wir es schaffen, diese eigene Lethargie zu überwinden, um dann einen lebendigen Glauben zu leben, der nach außen wirkt. Ein Glaube, dessen Markenkern die Liebe ist, die auch Jesus zu seinen Mitmenschen hatte. Ich meine, Jesus hat sich ja auch nicht irgendwo im Keller eingegraben, sondern er ist rausgegangen, war unterwegs in Formation mit seinen Jüngern. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, lesen wir zu dieser Thematik folgende Verse. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich möchte diesen Predigttext des heutigen Sonntag Jubilate anhand von zwei kleinen Punkten auslegen. Der erste Punkt lautet: Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern sind untrennbar miteinander verknüpft. Johannes spricht in diesem Text von einem Menschen, der von Gott geboren ist. Gemeint ist ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt und somit Kind Gottes geworden ist. Sprich, ein Mensch, der durch seine Wiedergeburt Christ wurde. Aber jetzt geht es eben nicht nur um das Verhältnis des einen Christen zu seinem Gott. Es geht nicht nur um eine persönliche Glaubensbeziehung zum Vater, sondern wir sind in eine Glaubensfamilie hineingestellt. Und Johannes sagt, ein Kind, das Gott den Vater liebt, liebt auch seine Geschwister. Sprich, die anderen Kinder des Vaters. Und wenn ich über diese scheinbare Selbstverständlichkeit nachdenke, merke ich, dass dieser Aspekt des Glaubens, dieser Bestandteil unserer Gotteskindschaft, manchmal aus dem Blick gerät. Dass wir diesen Aspekt des Glaubens aus den Augen verlieren. Man sieht vielleicht nur sich und seine Beziehung zu Gott. Man stellt auch seine Bedürfnisse, seine eigenen Glaubenserfahrungen und Erlebnisse in den Mittelpunkt und kann schnell das Wohl der anderen übersehen. Dann geht's im Glaubenempfinden vielleicht gar nicht mehr so um die Gemeinde und um das weltweite Reich Gottes, sondern es geht um mich und was der Herr mir klar gemacht hat, wo er mir weiterhilft, wo ich zum Zuge komme, ich und mein Herr Jesus. Aber Christsein ist niemals irgendeine Art von Egomanentum, wo man sich in seiner eigenen Bubble bewegt. Auch das Vaterunser ist auf die Mehrheit ausgerichtet. Vaterunser im Himmel. Wenn man darüber ein Anwendungsfeld finden möchte, drängt sich die Frage auf, einfach mal darüber nachzudenken, was vielleicht die Schwester oder den Bruder aktuell bewegt. Um dann einander Anteil zu nehmen. Nicht Material zu haben für den neuesten Tratsch, sondern wirklich den Menschen in seiner Situation wahrzunehmen, um ihn zu begleiten. Weggefährtin und Weggefährte zu sein. Liebe zu Gott und Liebe zu den Geschwistern sind untrennbar miteinander verknüpft. Einer achte den anderen höher als sich selbst, schreibt Paulus in Philipper 2, Vers 3. Das heißt konkret, dass ich immer wieder meins zurückstelle zum Wohl des anderen. Und Johannes geht sogar so weit, dass er sagt, an diesem Verhalten, an dieses Fürsorgen, an dieses gemeinsam Unterwegssein zeigt sich letztlich auch die Qualität deiner Liebe zu Gott. Es zeigt sich, unsere Motivation und die Einstellung zum Glauben. Wir hatten ja letzte Woche Samstag, also nicht gestern, sondern die Woche davor, unseren Landesverbandsrat. Und ich finde es immer spannend, auch auf diesen überregionalen Treffen zu sein, um dann auch mit Geschwistern aus anderen Gemeinden ins Gespräch zu kommen. Und unter anderem sprach ich da mit einer lieben Schwester aus einer Nachbargemeinde und ich sagte, Mensch, kommen Sie auch aus dem Baptismus? Sind Sie mit den Strukturen vertraut? Und da war sie ein bisschen zögerlich und sagte, nein, ich bin noch gar nicht so lange gläubig, bin dann aber schon in diese Strukturen hineingekommen und lerne Gemeinde kennen. Und dann hatte ich nachgefragt, wie sind Sie denn zum Glauben gekommen? Und das war wirklich ein eindrückliches Zeugnis, wo sie davon sprach, dass ihr Bruder eine Lebensveränderung erlebt hat. Ein Mensch, der sehr böswillig unterwegs war, wurde auf einmal überwältigt von der Liebe Gottes und hat sich dann als wiedergeborener Christ in einer Zugewandtheit in der Familie bewegt, dass Glaube Kreise zog. Liebe, die verändert. Ein komplett verändertes Verhalten. Und darüber, über diese neue Ethik der Zugewandtheit, ist auch diese Schwester schließlich zum Glauben gekommen. Ich fand das ein sehr eindrückliches Zeugnis, weil es genau um diese Thematik geht, dass Glaube Kreise zieht, dass Glaube nicht nur sich selbst begnügt, sondern immer nach außen wirkt und sich in Bewegung setzen lässt. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes ist ein Wesensmerkmal unseres Glaubens selbst und unserer Liebe zum Vater. Und das führt uns zu einem zweiten Punkt. Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, sondern immer aktives Tun. Johannes schreibt in Vers 3 unseres Textes, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Das haut der Johannes mal einfach so raus. Vielleicht haben wir aber die Erfahrung gemacht, dass das Halten der Gebote Gottes je nach Gebot durchaus auch mal schwer sein kann. Seine Gebote sind nicht schwer. Hältst du die Gebote Gottes? Die Antwort sagt etwas über deine Liebe zu Gott aus. Die 10 Gebote sind ja allerseits bekannt. Ich rufe sie uns kurz in Erinnerung. Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nichts, was Gott von der ersten Stelle deines Lebens verdrängt. Wer oder was nimmt den ersten Platz deines Lebens, deiner Gedanken und deiner Sehnsüchte ein? Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Also Gott ist der unsichtbare, zu allen Zeiten ewige, allmächtige Schöpfer, der immer noch souverän ist. Er ist nicht für uns verfügbar und will nicht, dass wir ihn vor unsere Karre spannen zur Durchsetzung eigener Machtinteressen. Gott möchte auch nicht reduziert werden auf so einen kleinen God-to-go, so einen Pocket-Gott, den man in die Hosentasche stecken kann, um ihn dann rauszuholen, wenn es einmal gerade danach ist. Nein, Gott ist souverän und wir sind seine Geschöpfe, nicht umgekehrt. Gedenke des Sabbats. Du sollst Vater und Mutter ehren, Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis reden über deinen Nächsten, sowohl vor Gericht als auch beim Kaffeekränzchen. Bitte kein Klatsch und Tratsch, keine Verleumdungen, keine Denunzierungen in der Abwesenheit Dritter. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Esel, Rind, noch alles, was dein Nächster hat. So sieht's aus, liebe Geschwister, das sind die Gebote Gottes ganz praktisch. Und gerade diese beiden letzten Gebote, die sind, finde ich, aktueller denn je. Weil wir in der heutigen Gesellschaft so eine ganz komische Neidkultur haben. Neidkultur. Da wird geschimpft auf die da oben, da wird was gefaselt von Umverteilung, da wissen Leute auch nicht mehr, was deins und meins ist und nehmen sich das Recht, anderer Leute Dinge kaputt zu machen oder willkürlich zu zerstören, werden grenzüberschreitend, zementieren sich selbst ein auf Standpunkte und Parolen und ballern auf alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Furchtbar. Wer seinen moralischen Kompass verloren hat, der verliert auch Maß und Mitte. Und wer Gott nicht braucht, hat auch keine letzte Instanz, worunter sich einzuordnen gilt. Glaubst du an Gott? Liebst du Gott? Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und bei den 10 Geboten ist es ja interessant, da gibt es ja einen Teil, der betrifft die eigene Beziehung zu Gott und dann aber eben auch ein Großteil, der die Beziehungen zum Nächsten ordnet. Wer zum Beispiel nicht die Ehe bricht, achtet und respektiert auch die Freiheit des anderen. Wer nicht stiehlt, akzeptiert und respektiert auch die Grundidee des sozialen Miteinanders. Es hat also immer eine ethische Relevanz, die auch zur inneren Stabilität einer Gesellschaft beiträgt. Und selbst wenn man am Ende des Tages gar kein Christ sein möchte, attestieren sämtliche Soziologen dieser Erde den hohen Wert der 10 Gebote. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, schreibt Johannes. Und das korrespondiert, wie gesagt, wunderbar auch mit dem, was Jesus bereits in Matthäus 22 sagte: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine ganz super Zusammenfassung all der vielen Dinge, die da sonst noch in der Bibel stehen. Und Jesus sagt, an diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Kann man sich vorstellen, wie so zwei Pfosten, die im Garten einbetoniert sind, um dann eine Wäscheleine zu spannen von links nach rechts. Heute sieht man das ja gar nicht mehr so häufig. Früher war es noch öfter da, dass man solche langen Wäscheleinen im Garten hatte, um dann die Wäsche an der Luft zu trocknen oder den Teppich auszuklopfen. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und wie gesagt, Hier wird keine emotionale Liebe in Auftrag gegeben, weil Gefühle kannst du nicht in Auftrag geben. Das ist ja gerade das Fatale, dass manche Menschen sagen, ich liebe dich nimmer. Und dann ist die Beziehung aus. Und auch Immanuel Kant ist über dieses Doppelgebot der Liebe gestolpert. Er sagte, das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht eine Liebe befehlen. Ja, er hätte recht, wäre eine emotionale Liebe gemeint. Ob du einen Menschen sympathisch findest oder ihn gar liebst, entscheidet sich ja schon in den ersten Momenten der Begegnung. Aber das ist gar nicht das Thema, was hier eröffnet wird. Und wenn die Nächstenliebe abhängig wäre von den Tageslaunen und Empfindungen, ja, dann wäre sie auch unbeständig und nicht verlässlich. Doch die Liebe, um die es hier geht, ist beständig, tiefgründig, greifbar, weil sie aktiv ist. Sie ist ein aktives Tun und kein Lippenbekenntnis. Und das große Qualitätsmerkmal der Nächstenliebe ist, dass ich sogar einen Menschen Gutes tun kann in einer Begegnung, obwohl er Feind ist. Obwohl ich ihn alles andere als sympathisch finde. Und ihn trotzdem in einer Weise begegne, die geprägt ist vom Evangelium Jesu. Eine Liebe, die den Willen Gottes umsetzt, die immer wieder auch gütig und barmherzig ist, obwohl vom Herzen her eigentlich keine Sympathie da ist. Die Nächstenliebe macht sich nicht abhängig von Sympathie oder Antipathie. Lasst uns als Christenheit diese Liebe leben. Dann wird Gott seine Kirche segnen und die Welt wird erkennen, Gott hat den Sohn gesandt. Eine Liebe, die Jesus am Kreuz bewogen hat, für die Feinde zu bitten, zu sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das, obwohl Jesus angeschrien, angepöbelt und geschlagen wurde. Fragt sich nur, wie kann eine solche Liebe bewirkt werden? Woher kriegt man die? Nun, zunächst einmal muss man das wirklich wollen, sich so in diese Welt senden zu lassen mit diesem Geist der Liebe. Das ist erstmal eine Entscheidungssache, die im Kopf und im Herzen getroffen wird. Dass wir also nicht so nach Hause gehen wie die Gänse. Das Korn ist gut, der Hof ist sicher. Und zum Zweiten schreibt Johannes in Vers 4, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit anderen Worten, wir sind bereits auf der Gewinnerseite. Das muss man sich bewusst machen. Und wir können leben, was Christus in uns angelegt hat. Die Liebe, die muss ich nicht in mir selbst generieren, sondern möchte das freisetzen, was Christus in mir hineingelegt hat. Der Geist Jesu, der in uns ist, möchte nicht unterdrückt werden, sondern will atmen, möchte sich entfalten. Wenn die Liebe ausgegossen ist, auf fruchtbarem Land, dann schafft sie selbst Wachstum. Und vielleicht ist es genauso wie auf diesem Bild, was wir hier schon die ganze Zeit sehen, während der Predigt, Liebe ausgegossen auf fruchtbarem Land. Dann kann etwas wachsen. Und dann wird die Welt ein bisschen besser und schöner werden. Denkt an unsere Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Für mich heißt das, alles, was wir tun oder auch unterlassen, möchte geprägt sein vom Geist Jesu, der in uns ist. Der Glaube, der die Welt schon längst überwunden hat. Wichtig ist, liebe Gemeinde, dass wir uns immer wieder auf diesen Sieg Jesu Christi in uns berufen und besinnen und dann Gott machen lassen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Lasst uns Jesus mit seiner Liebe in unserem Umfeld zum Zuge kommen lassen. Amen.